Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der populäre Istanbuler Bürgermeister Imam Orlu ist heute Morgen festgenommen worden, wenige Tage bevor er zum Präsidentschaftskandidaten der größten türkischen Oppositionspartei ernannt werden sollte. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine Terrorgruppe zu unterstützen. Imam Orlu gilt auch als aussichtsreichster Herausforderer von Präsident Erdogan. Die Bundesregierung sprach von einem schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.
Vor dem Istanbuler Rathaus haben sich am Abend Tausende versammelt, schreien ihre Wut heraus. Und das, obwohl ein viertägiges Versammlungsverbot verhängt wurde. Das ist ein Putsch. Ein Bürgermeister, der mit den Stimmen des Volks gewählt wurde, kann nicht einfach so abgesetzt werden. Wir fordern, dass überall das Recht eingehalten wird. Wir werden keine Rechtsbrüche erlauben, das geht einfach nicht. Der Anlass der Wut? Am Morgen wurde Oberbürgermeister Imam Orlu festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption und Terrorunterstützung vor, ein oft benutzter Vorwurf gegen die Opposition. Haltlose Anschuldigungen, sagen die Unterstützer Imam Orlus. Zuvor hatte der noch eine Nachricht veröffentlicht. Ich werde weiterkämpfen, sagt er, bittet die türkische Bevölkerung um Unterstützung. Offenbar findet ein Machtkampf statt, denn İmamoğlu ist der große Rivale von Erdogan. In Umfragen liegt er vor dem Präsidenten. Der sieht ihn als gefährlichen Herausforderer. İmamoğlu ist charismatisch, ein guter Redner und hat es bei den Wahlen geschafft, neben den liberalen Türken auch konservative Muslime hinter sich zu bringen. Mit großem Erfolg regiert er die Millionenmetropole Istanbul. Seine CHP, die größte Oppositionspartei, hat die Kommunalwahlen vergangenen März gewonnen, regiert in allen großen Städten wie Istanbul, Ankara und Izmir. Eigentlich wollte sich İmamoğlu dieses Wochenende zum Präsidentschaftskandidaten seiner linksnationalen CHP-Partei wählen lassen. Das ist ein Putschversuch. Vor Wochen habe ich schon in einer Fraktionssitzung erklärt, dass Putschvorbereitungen getroffen werden. Kein Wort dazu vom Präsident Erdogan, der heute Abend in Ankara an einem Fastenbrechen teilnimmt. Gerade gibt es eine große Verhaftungswelle gegen Politiker und auch gegen Journalisten. Der CHP und İmamoğlu droht die Entmachtung. Der 16 Millionen Einwohnerstadt Istanbul könnte eine Zwangsverwaltung durch einen Staatsbeamten drohen.
Katharina Willinger, Sie haben heute den ganzen Tag aus der Innenstadt Istanbuls berichtet und sind jetzt zurück im Studio. Wie haben Sie die Proteste erlebt?
Genau, wir sind dort auch gerade nur weg, weil wir keinen Empfang mehr hatten, nicht mehr senden konnten. Ob das jetzt daran lag, dass so viele Menschen da waren oder aber das Handynetz absichtlich abgeschaltet wurde, wie auch die sozialen Medien, das kann ich schlecht beurteilen. Es waren tausende Menschen jetzt zuletzt vor dem Istanbuler Rathaus. Der CHP-Chef hatte ja dazu aufgerufen, am Abend zu kommen. Und wenn man bedenkt, dass es ja offiziell ein Versammlungsverbot in ganz Istanbul für 4 Tage gibt, viele Straßen wurden gesperrt, Metrostationen geschlossen, dann ist das doch schon eine ganze Menge. Aber es ist eben auch so, dass jetzt hier auf den Straßen Istanbuls keine Zehntausende unterwegs sind, um gegen die Festnahme von İmamoğlu zu protestieren.
Welche Szenarien sind denn nun denkbar?
Also entscheidend wird natürlich jetzt erstmal sein, wird aus der Festnahme eine Verhaftung, muss er also in Haft bleiben. Jetzt ist es so, dass die CHP schon angekündigt hat, also seine Partei, dass man ihn am Sonntag trotz alledem zum Präsidentschaftskandidaten ernennen will. Aber da gibt es ein kleines Hindernis, denn İmamoğlu wurde gestern auch sein Universitätsdiplom aberkannt. Das heißt, es könnte sein, dass er überhaupt nicht antreten darf, auch wenn er jetzt freigelassen wird. Dann könnte ein anderer Kandidat reinkommen, der gilt als schwächer. Das Szenario, das wir gerade im Beitrag gehört haben, Zwangsverwaltung, das ist gar nicht unrealistisch, denn das wäre auch nicht der erste Fall. Das trifft seit vielen, vielen Jahren vor allen Dingen kurdische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Türkei, die immer wieder abgesetzt werden von Ankara und durch Zwangsverwalter ersetzt werden. Also das ist das Szenario, das jetzt hier in Istanbul viele befürchten.
Katharina Willinger, vielen Dank nach Istanbul. Vor knapp 3 Wochen waren sie im Streit auseinandergegangen. Jetzt haben US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky miteinander telefoniert. Dabei informierte Trump seinen Amtskollegen darüber, was er gestern mit dem russischen Präsidenten Putin besprochen hatte. Beide hatten vereinbart, dass Russland seine Angriffe auf Energieanlagen für 30 Tage stoppt. Nach dem Telefonat mit Trump betonte Zelensky, auch sein Land sei zu solch einem Schritt bereit.
Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Nacht schlägt hier eine russische Drohne in ein Krankenhaus ein. Ein Angriff nur wenige Stunden nach dem Telefongespräch zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin. Darin soll ein Stopp der Angriffe auf die Energieinfrastruktur vereinbart worden sein. Einen vollständigen Waffenstillstand lehnt Russland weiter ab. Wir hatten ein tolles Gespräch, fast 2 Stunden lang. Wir haben über viele Dinge gesprochen, wie wir Frieden schaffen können und auch über andere Dinge. Heute hat Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Laut Trump ein sehr gutes Telefonat. Auch Zelensky wertet den Austausch über Details zu nächsten Schritten im Friedensprozess als positiv. Seine Delegation werde sich weiter eng mit den USA abstimmen. Bei einem Besuch in Finnland spricht Zelensky von fehlendem Vertrauen gegenüber dem Kreml. Nach dem Gespräch Putins mit dem Präsidenten der USA, Donald Trump, in dem Putin sagte, dass er angeblich den Befehl gegeben hat, die Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor einzustellen, hat Russland in dieser Nacht mit 150 Drohnen angegriffen, unter anderem Objekte der Energieinfrastruktur. Auch die Ukraine hat in der Nacht Ziele in Russland angegriffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew stellen sich die Menschen nach einer Nacht voller Explosionen darauf ein, sich weiter gegen die russischen Angriffe zu verteidigen, militärisch und diplomatisch. Putins Ziele sind leider unverändert und es sieht so aus, dass er Trump gerade ausspielt. Putin und Trump werden sich auf nichts einigen, was der Ukraine nützt. Wir warten auf etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Russland und die Ukraine haben heute insgesamt 372 Kriegsgefangene ausgetauscht. Dieser Austausch wurde lange vorbereitet und von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt. Große Erleichterung bei den Angehörigen.
Die Europäische Union reagiert auf den Krieg in der Ukraine und den neuen Kurs in Washington mit einem Aufrüstungsplan. Ziel müsse eine gemeinsame Verteidigung sein, heißt es in einem heute vorgelegten Strategiepapier. Darin ist von militärischen Fähigkeitslücken die Rede, die schnell geschlossen werden müssten, unter anderem bei der Luft- und Raketenabwehr sowie bei der elektronischen Kriegsführung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will den Mitgliedstaaten dafür Kredite in Milliardenhöhe bereitstellen.
Freundliche Gesichter, aber eine knallharte Ansage. Bis 2030 soll die EU massiv aufrüsten und zu glaubhafter Abschreckung in der Lage sein. Eigentlich ist Verteidigung Sache der Mitgliedstaaten, doch der Nachholbedarf ist so groß, dass schnell gehandelt werden muss. Das Problem mit den Investitionen in Verteidigung ist, wenn man sie braucht, ist es zu spät. Man muss die Entscheidungen treffen, solange noch Frieden ist. Um Europas Verteidigungsfähigkeit zu stärken, will die EU bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren. Es sollen Fähigkeiten aufgebaut werden, wo es derzeit große Lücken gibt, zum Beispiel bei Luftverteidigung oder Drohnen. Ziel ist es, die europäische Rüstungsindustrie deutlich auszubauen. Gemeinsam produzieren, statt wie bislang bei Rüstungsaufträgen vor allem auf die Jobs im eigenen Land zu achten, das soll die neue Maßgabe sein. Als Positivbeispiel gilt die europäische Flugabwehrrakete Mistral 3. Insgesamt 9 europäische Länder sind daran beteiligt. Weitere solcher Leuchtturmprojekte sollen nun schnell angeschoben werden. Putin wird sich nicht abschrecken lassen, wenn wir ihm das Weißbuch vorlesen, sondern nur, wenn wir das, was darin steht, auch schnell umsetzen. Zweifel, ob man den USA und ihren militärischen Rüstungsprojekten noch trauen kann, sind in der letzten Fassung des Strategiepapiers gestrichen worden.
Selbst wenn es in einer früheren Version des Textes deutlicher aufgeschrieben war, das Ziel der EU ist es, auch von den USA unabhängiger zu werden. Europa sei so bedroht wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Europäer müssen deshalb bis spätestens 2030 verteidigungsfähig werden.
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen. Die Angriffe folgten auf die massiven Luftschläge von gestern. Ziel der Armee sei es, den sogenannten Netzarim-Korridor zu kontrollieren und wieder eine Pufferzone zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Gazastreifens zu schaffen. Während der ersten Phase der Waffenruhe mit der Terrororganisation Hamas hatte sich Israel aus diesem Gebiet zurückgezogen.
Videoaufnahmen des israelischen Militärs vom Nachmittag. Sie zeigen israelische Panzer und Soldaten auf dem Weg in den Gazastreifen. Laut Armee wolle man zunächst den sogenannten Netzarim-Korridor in der Mitte des Gazastreifens wieder unter Kontrolle bringen. Man bereite sich auf alle möglichen Operationen vor, so ein Militärsprecher. Der israelische Verteidigungsminister droht. Die Evakuierung aus den Kampfgebieten wird bald wieder beginnen. Wenn nicht alle israelischen Geiseln freigelassen werden und die Hamas nicht aus dem Gazastreifen vertrieben wird, wird Israel mit einer Intensität handeln, die sie noch nicht gesehen haben. Die Luftangriffe gestern seien nur ein erster Schritt gewesen. Mindestens 436 Menschen waren dabei nach palästinensischen Angaben getötet worden, darunter 118 Kinder. Heute werden bei weiteren Luftangriffen auch mindestens ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet, 5 weitere verletzt. Israel bestreitet das, man habe kein UN-Gebäude angegriffen. Israel selbst heute diese Bilder. Landesweit protestieren mehr als 100.000 Menschen gegen die Politik von Premierminister Netanyahu und seiner rechtsreligiösen Regierung. Sie fordern Verhandlungen statt Wiederaufnahme des Krieges, denn das sei ein Todesurteil für jene Geiseln in den Händen der Hamas, die noch am Leben sind. Netanyahu hat für die Wiederaufnahme des Krieges in Gaza den Rückhalt seiner Regierung. Kritiker werfen ihm vor, er breche das Abkommen mit der Hamas für sein eigenes politisches Überleben. Denn seine rechtsextremen Koalitionspartner haben immer wieder mit Regierungsbruch gedroht, sollte der Krieg in Gaza nicht weitergehen.
Inoffiziell wird er als deutscher Nobelpreis gehandelt, der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Er ist hierzulande eine der renommiertesten Auszeichnungen für Wissenschaftler. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat den Preis heute zum 40. Mal verliehen. 10 Forscherinnen und Forscher verschiedener Fachrichtungen wurden damit für ihre herausragende Arbeit geehrt. Sie alle dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro freuen und es für die Forschung nutzen. 8 Tage sollte ihr Aufenthalt auf der ISS eigentlich dauern. Es wurden fast 10 Monate daraus. Wegen technischer Probleme konnten Sony Williams und Barry Wilmore nicht planmäßig aus dem All zurückkehren. Vor wenigen Tagen hatte eine Dragon-Kapsel die internationale Raumstation erreicht. Mit ihr flogen die Astronauten nun zur Erde zurück.
Im rasanten Sinkflug Richtung Erde mit gut 500 Kilometern pro Stunde. Fallschirme bremsen die Raumkapsel mit den beiden Astronauten an Bord ab, bis sie gestern Abend sicher eintaucht. Im Wasser die ersten neugierigen Besucher. Delfine begrüßen die Ankömmlinge vor der Küste Floridas. In der Heimat werden die Astronauten groß gefeiert und bereits sehnsüchtig erwartet. Doch Monate im All hinterlassen Spuren. Sony Williams und Barry Wilmore brauchen Zeit, sich wieder an die Erde zu gewöhnen. Die ersten Tage werden ziemlich hart, weil sich der Körper schnell an die Schwerkraft gewöhnen muss. Ihnen könnte übel und schwindelig werden und Muskeln und Knochen müssen langsam wieder aufgebaut werden. Für Williams und Wilmore geht eine unerwartet lange Mission auf der Raumstation ISS zu Ende. Wegen technischer Probleme an einem Space Shuttle wurden aus wenigen Tagen fast 10 Monate. Immer noch kaum zu glauben für Sunis Mutter und ihre Schwester. Ich bin sehr stolz auf sie, weil sie so ein Idol ist. Ich glaube, sie hat viele junge Mädchen inspiriert. Endlich wieder auf festem Boden. Für Sony Williams und Barry Wilmore vielleicht die letzte Mission im All.
Zurück ins All. So unterschiedlich sehen Galaxien aus. 26 Millionen von ihnen hat das Weltraumteleskop Euklid bereits erfasst. Jetzt hat die Europäische Weltraumorganisation ESA erstmals umfangreiche Daten dazu veröffentlicht. Euklid liefert seit etwa einem Jahr Informationen aus dem All. Neben Formen und Entfernungen von Galaxien will die ESA die Entwicklung des Universums in den vergangenen 10 Milliarden Jahren erforschen. Euklid soll auch helfen, dunkle Materie und dunkle Energie besser zu verstehen. Außerdem soll mit den gesammelten Daten eine 3D-Karte des Alls entstehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. März.
Auch morgen haben wir es mit dem Hoch zu tun. Die Luft, die einströmt, wird dabei feuchter. Die Nacht beginnt überall sternklar, den Südwesten erreichen dann aber nach Mitternacht ein paar hohe Wolkenfelder. Vor allem in der Osthälfte können sich ein paar Nebelfelder bilden. Am Tag viel Sonne, vor allem im Osten, sonst auch mal ein paar lockere Wolken. In der Nacht +7 bis -8 Grad, am Tag 10 bis 12 Grad an den Küsten, 21 Grad am Niederrhein. Im Norden beginnt der Freitag regional trüb, abseits davon Sonne, im Westen und Süden dichtere Schleierwolken, Sahara-Staub ist im Spiel. Am Samstag im Nordosten sonnig Richtung Südwesten, neben Sonne dichte Wolken, dort später Schauer, möglicherweise auch Gewitter. Am Sonntag insgesamt unbeständiges Wetter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer fragen wir, ob der Istanbuler Bürgermeister Imam Orlu nach seiner Festnahme Präsident Erdogan noch gefährlich werden kann. Außerdem Thomas Tuchels Debüt als Fußballnationalcoach von England. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.